Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
BR24 Religion und Orientierung. Heute mit Friederike Wede am Mikrofon. Spuk, Paranormales, Jenseitskontakte, Geister. Das halten die meisten für Humbug. Doch es gibt Statistiken, die besagen, dass etwa 20% der Menschen durchaus an Geister glauben. Vor fast 150 Jahren war Geisterglaube ein Massenphänomen. Symbolisch steht dafür die Gründung der Theosophischen Gesellschaft in New York. Katharina Zeckau mit einem Blick in die Geschichte.
März 1848. Der kleine Ort Heightsville, hoch im Norden der USA. Hier lebt die Familie Fox, methodistische Farmer. Schon seit längerem sind im Haus immer wieder unerklärliche Schritte zu vernehmen. Am Abend des 31. März scheint aus dem Verdacht Gewissheit zu werden. Die 11 und 14 Jahre alten Töchter der Familie kommunizieren mit einem Geist. Der antwortet mit Klopfgeräuschen.
Quasi wie so ein Morsealphabet, dass dieses Klopfen einzelne Buchstaben bedeutet, die zu Worte und Sätzen geformt werden. Und die Deutung, dass dieses Klopfen von Verstorbenen kommt, die aber immer noch präsent sind und mit uns reden wollen.
So die Religionswissenschaftlerin Bernadette Bigalke. Das Ereignis in den USA gilt als Geburtsstunde des modernen Spiritismus. So Eberhard Bauer vom Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene.
Der verbreitete dann, modern gesagt, sich wie eine psychische Epidemie von Amerika kommend in Europa. Und diese soziale oder parareligiöse, in Anführungszeichen, Bewegung wurde unglaublich populär.
Eine Bewegung, die sämtliche Schichten ergriff. So veranstaltete nicht nur die US-amerikanische First Lady Mary Lincoln Seancen, sondern jenseits des Atlantiks auch Queen Victoria. Erzählungen von angeblichen Jenseitskontakten verbreiteten sich mit den neuen Massenmedien, durch Zeitschriften, Zeitungen, später auch durch das neu erfundene Radio. Die Teilnahme an Geistersitzungen wurde zum beliebten Zeitvertreib, war eine Mode, für viele aber auch eine Antwort auf Sinnfragen. Denn das 19. Jahrhundert war eine Zeit des Umbruchs. Aufklärung, Säkularisierung, das kommunistische Manifest, Darwins Evolutionstheorie, der Aufstieg der Naturwissenschaften. Die Kirchen verloren an Einfluss. Der Spiritismus war die Gegenbewegung zum Ungeist des Materialismus. Die meisten, die sich davon anstecken ließen, waren selbst als Christen sozialisiert worden. Das spiritistische Jenseitskonzept bot ihnen eine attraktive Konkurrenz, wie Religionswissenschaftlerin Bernadette Bigalke erklärt.
Es gibt keine Hölle. Es gibt eine Höherentwicklung, eine Vervollkommnung für alle. Diese Aussicht war unglaublich attraktiv, gerade auch vor dem Hintergrund einer hohen Kindersterblichkeit.
So war auch für die First Lady Mary Lincoln der Tod ihres 11-jährigen Sohnes William Ausgangspunkt für ihr spiritistisches Interesse. In den USA kam außerdem der Bürgerkrieg mit seinen Hunderttausenden Toten hinzu. In Europa später der Erste Weltkrieg. Spiritismus wurde zu einer Massenbewegung. Auf über 8 Millionen schätzte man die Zahl der Anhänger in Nordamerika und Europa zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die Menschen liefen in Scharen zu sogenannten Medien, die sich ihre Dienste oft teuer bezahlen ließen, teils gar zu Berühmtheiten wurden. Die Kommunikationswege in die Geisterwelt waren vielfältig. Sie fanden per Klopfgeräuschen, Trance-Reden, automatischem Schreiben, Tischerücken oder gar sogenannten Levitationen, also dem freien Schweben verschiedener Gegenstände statt. In Europa ließen sich unzählige Künstler und Intellektuelle vom Geisterglauben faszinieren, was sich vor allem rund um die Jahrhundertwende in literarischen wie bildenden Künsten niederschlug. In surrealistischen Gemälden, dem Werk des französischen Dichters Victor Hugo oder im automatischen Schreiben in Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien. Eberhard Bauer vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie, das unter anderem Menschen mit sogenannten außergewöhnlichen Erfahrungen berät, erklärt.
Es geht darum, dass offenbar es kreative Potenzen gibt in uns allen, die durch bestimmte Techniken freigelegt werden können. Und Hintergrund der damaligen literarischen Avantgarde, so um 1900 plus minus, war ja, wer spricht aus mir? Gibt es gewissermaßen unbewusste dynamische Potenzen, die sich zum Erstaunen eben des Ich-Bewusstseins sozusagen wie von alleine durchsetzen.
In München, zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Hochburg der Esoterik, wurde der Geisterbaron Albert von Schrenck-Notzing zu einer zentralen Figur. An den von ihm veranstalteten Seancen nahmen Ärzte, Gelehrte und Künstler teil. Der Maler Gabriel von Max, der österreichische Autor Gustav Meyrink, aber auch Thomas Mann. Über eine stundenlange Seance mit dem Star-Medium Willi, bei dem sich schließlich ein Taschentuch schwebend vom Boden erhoben habe, berichtete er.
Ich hatte Größeres gesehen auf Erden, Schöneres, Würdigeres. Aber dass etwas Unmögliches, trotz seiner eigenen Unmöglichkeit, geschah, das hatte ich noch nicht gesehen. Und darum wiederholte ich nur erschüttert, sehr gut, sehr gut, obgleich mir nebenbei auch etwas übel war.
Im Gegensatz zu Thomas Mann, der spöttisch auf diese Erfahrungen zurückblickte, war der britische Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle passionierter Spiritist. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1930 berichtete er von seinen Überzeugungen.
1887 begegneten mir ein paar kuriose psychische Experimente und ich war besonders von der Tatsache der Telepathie beeindruckt, die ich anhand von Experimenten mit einem Freund für mich unter Beweis stellte. Dann kam die Frage auf, wenn zwei an ihre jeweiligen Körper gebundenen Geister kommunizieren können, ist es dann möglich, dass ein Geist ohne Körper kommuniziert, mit einem Geist, der seinem Körper noch verbunden ist? Mehr als 20 Jahre untersuchte ich den Beweis und kam schließlich vor allem anderen zu dem Schluss, dass eine solche Kommunikation möglich war.
Für seine Untersuchungen nutzte Conan Doyle naturwissenschaftliche Methoden. Vollkommen üblich in der spiritistischen Praxis. Religionswissenschaftlerin Bernadette Bigalke.
Das, was wir unter naturwissenschaftlichen Regeln oder gutes wissenschaftliches Arbeiten verstehen, dass man Experimente macht, dass alles objektiv sein muss, dass Messinstrumente und Technik dabei hilft, diese Objektivität herzustellen, dass Wissenschaftler anwesend sind und solche Kommunikation überprüft, dass das alles im Bündel bejaht wurde vom Spiritismus. Bis hin zu dieser Idee, na, dieses Jenseitsreich, das kann man naturwissenschaftlich überprüfen, ob das existiert oder nicht.
Moderne Errungenschaften beflügelten die Neugierde.
Und dann kamen technische Erfindungen wie Fernkommunikation, der Telegraph, der Fotoapparat, später die Röntgenstrahlen. Alles Dinge, die tendenziell unsichtbar sind, die aber ein Bild produzieren oder die Kommunikation auf unsichtbare Weise übertragen. Und das sind dann Modelle, die die Spiritisten benutzen, um sich diese jenseitige Kommunikation zu erklären.
Und diese Offenheit existierte in beide Richtungen. Auch die Wissenschaft interessierte sich für die neuen Phänomene, wie der Freiburger Psychologe Eberhard Bauer erklärt.
In der Retrospektive zeigt sich, dass die aufblühenden Naturwissenschaften, vor allem prominente Vertreter wie Faraday und andere, dieses Thema durchaus ernst nahmen und herausfanden, wie weit hängen diese Phänomene des Tischklopfens, der Tischlevitationen möglicherweise zusammen mit bestimmten physiologischen, biologischen Bedingungen.
Der gerade erst im Entstehen begriffenen Wissenschaft der Psychologie gaben die spiritistischen Experimente gar zentrale Impulse.
Das Stichwort ist die Entdeckung des Unbewussten. Und da hat eben der Spiritismus und später auch der sogenannte Okkultismus eine wichtige Wegbereiterrolle gespielt. Also die Frage, inwieweit diese Medien, die im spiritistischen Rahmen operieren, mehr oder weniger dissoziative Menschen sind, die eben aufgrund von ganz bestimmten Veranlagungen oder Umweltfaktoren solche Geisterphänomene aus ihrem eigenen Unbewussten produzieren, von Täuschung und Betrug, der ja schon früh in diesem Rahmen des Okkultismus und Spiritismus eine große Rolle spielt, mal ganz abgesehen.
Ja, Täuschung und Betrug gehörten von Anfang an dazu. So gab Margaret Fox, eine der Schwestern aus Hightsville, New York, 1888 öffentlich zu, die geheimnisvollen Klopfzeichen selbst hervorgerufen zu haben. Und zwar mit ihren, offenbar gut trainierten, Zehengelenken. Der Spiritismus florierte trotz dieser und anderer Betrugsfälle weiter. Dennoch war eine Art Lücke entstanden. In die stieß nun die Theosophie, deren frühe Vertreter oft selbst einen spiritistischen Hintergrund hatten.
Die frühen Theosophen wollten sich eben nicht nur mit diesen Jenseitskontakten beschäftigen, sondern haben sich auch für okkulte Kräfte, wie man das nannte, interessiert und wie man die im Menschen hervorrufen kann und sich höher entwickeln kann, aber eben auch für alte Weisheitslehren, magische Praktiken.
Auftritt Helena Petrovna Blavatsky.
Die Theosophische Gesellschaft. Das bin ich.
Bernadette Bigalke.
Eine schräge Person, die schon aufgefallen ist durch ihre Kleidung, durch ihr Rauchen, durch ihren geheimnisvollen Blick. Und natürlich die Texte, die sie geschrieben hat, die Bücher, die die Leute fasziniert haben.
Die aus der heutigen Ukraine stammende Blavatsky hatte spirituelle Erfahrungen in fernen, vor allem asiatischen Ländern gemacht und dort angebliches Geheimwissen von sogenannten Meistern erfahren. 1875 gründete sie in New York zusammen mit Henry Steele Olcott die Theosophische Gesellschaft. Deren Programm? Die eine Weisheitslehre aus allen Religionen herauszufiltern und bislang unentdeckte Kräfte in Natur und Mensch zu erforschen. Religionswissenschaftlerin Bernadette Bigalke.
Gleichzeitig hat man Selbstexperimente durchgeführt mit meditativen Praktiken, frühe Yoga-Konzepte ausprobiert. Mit dieser Idee kann ich in mir andere, höhere Fähigkeiten entwickeln, dass ich die Aura anderer Personen lesen kann oder Astralreisen. Ich kann an einem Ort sein und ein Teil von mir kann an einen anderen Ort reisen zur selben Zeit.
Auch diese Bewegung stieß auf enormen Zulauf, gerade unter Künstlern und Intellektuellen. Wassily Kandinsky, Piet Mondrian und Hilma af Klint setzten sich in ihren Bildern, Hermann Hesse und James Joyce in ihren Texten mit Blavatskys Ideen auseinander. Für Rudolf Steiner wiederum wurden sie zum Ausgangspunkt seiner anthroposophischen Lehre. Der begnadete Vortragsreisende stieg in der Theosophischen Gesellschaft rasch auf, leitete deren deutsche Sektion. Interne Streitigkeiten über die inhaltliche Ausrichtung führten schließlich zur Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft im Jahr 1912. Auch hier wieder zentral: okkultes Geheimwissen, Auserwählte, also Steiner selbst mit hellseherischen Fähigkeiten, der Kontakt zu einer höheren geistigen Welt. Sprung in die Gegenwart. Der Zulauf zu Steiners Lehre, vor allem zu seiner Pädagogik, ist im deutschsprachigen Raum ungebrochen. Die Theosophie hingegen erholte sich nicht mehr von der anthroposophischen Abwanderung und ihrem Verbot durch die Nationalsozialisten, fristet heute ein Nischendasein, etwa als Gruppe Blavatsky Berlin oder auch andere lokale Zirkel.
Ein Ritt durch die Geschichte des Geisterglaubens und der Theosophischen Gesellschaft war das von Katharina Zeckau. Auch wenn der Glaube an ein Jenseits heute weit weniger verbreitet ist als im 19. Jahrhundert, viele Menschen erleben trotzdem Unerklärliches. Darüber spreche ich mit Barbara Wilkens, evangelische Pfarrerin im Ruhestand und erfahrene Trauerbegleiterin. Frau Wilkens, und auch Sie sind schon einem Geist begegnet.
Der Tod meiner Großmutter, da lebte ich in München, sie in Burghausen. Ich war allein in der Nacht zu Hause und auf einmal hat es an meiner Haustüre geklingelt und ich hatte seine Sprechanlage und habe dann für den Hörer abgenommen. Dann waren so komische Geräusche, die ich nicht identifizieren konnte. Und es war so ein bisschen unheimlich. Dann habe ich ein bisschen gewartet und dann war scheinbar alles ruhig. Und so gegen 6 Uhr habe ich das Gefühl gehabt, jetzt steht jemand im ersten Stock an meiner Wohnungstür. Ich hatte seitlich so Glas, wo man nicht ganz durchschauen kann und habe das Gefühl gehabt, da stehen jetzt welche. Und habe dann die Polizei noch angerufen, die haben aber natürlich nichts gefunden. Und kurze Zeit später klingelt mein Telefon und meine Mutter ist dran und sagt, meine Großmutter ist etwa um 6 Uhr gestorben. Also genau zu der Zeit, wo ich das Gefühl gehabt habe, da ist jemand in meiner Nähe und will irgendwie zu mir oder mir irgendwas sagen. Weil man ja auch so viele Geschichten kennt während des Krieges, wo Frauen gespürt haben, wenn ihr Mann oder ihr Sohn gestorben ist. Das ist ja ein Phänomen, das man öfter gehört hat. Ja, ja. Ich glaube einfach, dass es Phänomene zwischen Himmel und Erde gibt, die nach wie vor nicht naturwissenschaftlich erklärbar sind. Ich bin jetzt Pastorin und keine Naturwissenschaftlerin, aber ich weiß, dass Naturwissenschaftler mit Dingen umgehen, die auch sie nicht mehr erklären können. Und deswegen glaube ich einfach, dass es nach wie vor auch in ganz anderen Bereichen diese Phänomene gibt. Genau. Ja. Ja. Genau. Ja, ja. Genau. Naja, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit den Engeln. Also Engel kommen in der Bibel an ganz vielen Stellen vor. Und das sind ja auch Phänomene, die man nicht in dem Sinn erklären kann. Man könnte sie auch Geistwesen oder Geister nennen. Das wird halt in der Bibel Engel genannt, aber es ist was Unerklärliches. Also, genau, also das ist dann noch einmal ein anderes Phänomen, denke ich, dass zum Beispiel nach dem Tod erst einmal die Menschen, die Hinterbliebenen, das Gefühl haben, der Verstorbene ist ganz in ihrer Nähe. Sie sehen ihn auf einmal auf der Straße, sie erleben ihn in der Wohnungstür. Manche erzählen sogar, dass er ihnen die Hand auflegt, aber er ist nicht präsent, leibhaftig. Er ist in einer anderen Form ganz nah bei ihnen. Genau. Genau, oder die Uhr anhalten oder was weiß ich, oder eben das Fenster aufmachen, damit die Seele in den Himmel fliegen kann. Also es ist halt so eine Volksfrömmigkeit, aber die hat ganz bestimmt so ein bisschen uraltes Wissen im Hintergrund, was wir einfach nicht erklären können.
Offen bleiben, sagt Pfarrerin und Trauerbegleiterin Barbara Wilkens. Nirgends ist die Szene der Geistergläubigen oder Geistersuchenden so offen und vielfältig, aber mitunter auch so skurril wie in sozialen Medien. Christina Dümmer hat sich umgetan.
Ayane Gerold ist Geisterjägerin und lebt in Berlin. Unter ihrem Account Minky erzählt sie im sozialen Netzwerk Instagram von ihren Erfahrungen und ihrer Arbeit als Geisterjägerin.
Ich bin Minky, bekannt als spirituelles Medium, bin als Geisterjägerin schon fast 20 Jahre bundesweit in Medien bekannt und ja, erforsche das Paranormale mit Erfolg.
Schon als Kind, so erzählt mir Ayane Gerold am Telefon weiter, habe sie eine Verbindung mit Geistern gespürt. Ganz natürlich sei das für sie gewesen.
Und ausschlaggebend war es dann tatsächlich der Tod meiner Oma. Da war ich auch sehr jung. Wir standen schon an der Tür und hatten meine Sporttasche und alles. Und auf einmal knallte es massiv laut. Das war eine Wohnung mit einem ganz langen Flur und ganz hinten war das Badezimmer. Das war so ein Geschepper, dass man gedacht hat, irgendwie die Glasschränke sind runtergefallen. Und meine Mutter hat dann auch, weil wir halt für uns in der Familie das normal ist, dass wir wissen, dass es ein bisschen mehr gibt als das Hier und Jetzt, auf die Uhrzeit geguckt. Und dann war das wirklich die Uhrzeit, die halt auch im Krankenhaus im Report von meiner Oma drin stand, also ihre Todesminute. Und dass ich mich dann damals ausbilden ließ, das war dann ein bisschen später. Das war dann, als ich selbst Poltergeist-Attacken einen russischen Soldaten in meiner Wohnung hatte, aber so, dass es auch die Nachbarn gehört haben. Und das war dann so der, ja, Werdegang.
Die Musikerin wurde, wie sie es bezeichnet, selbst zum Medium und konnte den Geist ins Licht führen. So beschreibt sie es. Heute zieht Ayane Gerold zum Beispiel auch mit TV-Teams zu verlassenen Orten, den sogenannten Lost Places, wie Friedhöfen, verfallenen Krankenhäusern oder Kinderheimen und will anhand von verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel der Spracherkennung, zeigen, dass dort noch Geister spürbar sind. Auch Menschen, die selber das Gefühl haben, mit Geistern zu leben, rufen bei ihr an. Sebastian Bartoschek ist Psychologe und als Co-Autor hat er ein Buch über Geisterjäger geschrieben. Vieles lasse sich ganz einfach psychologisch erklären, so Sebastian Bartoschek.
Nur weil ich keine rationale Erklärung in dem Moment finde, heißt es nicht, dass es was Paranormales war. Das eine ist die Frage, gibt es Geister? Das ist, wenn man das in eine religiöse Aussage zieht, etwas, das der wissenschaftlichen Überprüfung nicht unbedingt zugänglich ist. Aber wenn wir sagen, es gibt Geister und sie wirken und sie sind für uns erlebbar, dann wird es wissenschaftlich und damit auch wissenschaftlich überprüfbar. Und da muss man sagen, dass sowohl aufgrund psychologischer Mechanismen, aber auch aufgrund von anderen Mechanismen, die landesüblichen Geistersichtungen fast ausschließlich damit erklärt werden können. Wir suchen Muster in Zufälligkeit, so sind wir Menschen von Natur aus angelegt und dementsprechend finden wir gerade in diffusen Formationen, also gar schaurig ist es, übers Moor zu gehen, finden wir Sachen, die dort aber eigentlich gar nicht sind. So funktioniert eben unsere Musterfindung im Hirn.
Doch trotz aller natürlichen Erklärungen, die sich für manche Erlebnisse finden lassen, Geisterjägerin Minki ist fest davon überzeugt, dass es Geister oder gewisse Energien zum Beispiel in Räumen gibt. Minki räuchert dann zum Beispiel die Wohnung aus, betreibt Energiearbeit, so nennt sie es, versucht positive Gefühle und Gedanken dagegen zu setzen. Der Besuch von verlassenen Orten, die gruselig sind, boomt. Mit diversen Geräten, deren technischer Sinn sich nicht immer naturwissenschaftlich erschließt, gehen Menschen auf die Suche nach Geistern. In unzähligen Podcasts wird davon berichtet. Einen handfesten Beweis für die Existenz von Geistern liefern solche Erfahrungsberichte nicht. Psychologen warnen zudem, auf Geistersuche gehen, Gläser rücken, all das ist mit Vorsicht zu sehen, denn es kann extreme Ängste auslösen. Influencerin Minki warnt in ihren Videos davor, schwarze Magie zu betreiben, Unruhe in der Geisterwelt zu verbreiten. So drückt sie die Problematik aus. Man versetzt sich damit leicht selbst in Angst.
Ja, wovor ich halt immer abrate, das ist halt auch durch die sozialen Medien, dass sehr viele Rituale den Menschen gegeben werden. Und manchmal haben die gar keine Ahnung, was das halt auch mit der Psyche machen kann oder was dann halt auch schon wirklich schwarze Magie ist. Und da kann ich halt wirklich von abraten, so Experimente zu machen, einfach ohne zu wissen, wie man das macht, so ein Tor zu öffnen, Geister zu rufen. Ne? Und das ist halt dadurch, dass ich in Lost Places bin und viele sind auch geschlossen, weil da halt viele Leute hingehen, die da total respektlos umgehen. Ich rate halt ab, da irgendwie Gläser rücken oder sonst was zu machen. Ne? Und wenn man halt in so einem Lost Place ist und man hat schon das Gefühl, man ist irgendwie nicht welcome, dann geht man auch. Weil ich finde, gerade Sachen, die man sich nicht erklären kann, sollte man schon mit größtem Respekt bedienen. Weil ganz oft ist es halt dann doch die Angst, jetzt habe ich hier so ein Ritual gemacht, das kann halt mit der Psyche unheimlich viel machen. Und da rate ich halt von ab, ne? Weil man weiß immer nie, was für ein Echo. Ist es jetzt wirklich die geistige Welt? Bilde ich mir jetzt ein, das ist ein Geist? Ja? Oder eben die Psyche, ne? Wenn man auf einmal so hypersensibilisiert ist. Und da muss man wirklich vorsichtig sein.
BR24 Religion und Orientierung, die Suche nach Geistern. Heute findet sie im Netz statt. Im 19. Jahrhundert war sie in der Breite der Gesellschaft salonfähig und beschäftigte Philosophie, Kultur und Wissenschaft. Am Mikrofon war Friederike Wede. Ihnen noch einen schönen Sonntag.